weil wir es uns als globale Gesellschaft gar nicht leisten können, unseren Ressourcenverbrauch so fortzuführen wie bisher, müssen wir, ob freiwillig oder irgendwann mal auch gezwungen durch die Not, durch den regulierenden Staat, wie auch immer, wir müssen uns Gedanken machen, wir müssen uns unsere Produktarchitektur etc. anschauen. Was können wir machen, was müssen wir machen und was dürfen wir machen? Das ist dann der Beitrag frugaler Innovation im Sinne der Nachhaltigkeit, dass man seinen Ressourcenverbrauch im Hinblick auf die Effizienz und die Effektivität auf den Prüfstand stellt und sagt, was brauche ich unbedingt.
Namaste und willkommen zur Weisheitswerkstatt von Purvi Shah Paulini. Zu Business-Themen und globalen Geschehnissen in Bezug auf Spiritualität. Denn nachhaltig integrale Veränderung bedeutet auch, diesen Aspekt zu integrieren. Und zwar in der Tiefe. Geschäfte entstehen, wenn Menschen sich verstehen.
Ja, guten Tag. Herzlich willkommen zum neuen Podcast. Heute geht es wieder um das Thema Nachhaltigkeit, aber diesmal in einem anderen Kontext. Und ich heiße ganz herzlich willkommen Professor Dr. Rajneet Tiwari. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast und vielen Dank, dass du heute mein Gesprächspartner bist.
Sehr gerne, Purvi.
Bevor wir in das Thema, heute ist ja unser Thema frugale Innovation. Viele kennen diesen Begriff, aber viele kennen diesen Begriff auch nicht. Wir werden da aber auch gleich in Ruhe reinführen, möchte ich gerne dich vorstellen. Und damit die Zuhörer und die Zuschauer auch wissen, wer denn mein Gesprächspartner ist und wer du auch bist. Professor Rajneet Tiwari ist Professor für Betriebswirtschaftslehre und globale Innovation an der Hochschule Fresenius in Hamburg. Und darüber hinaus ist er Mitbegründer und Leiter des Center for Frugal Innovation an der Technischen Universität Hamburg, das in Kooperation zwischen dem Institut für Technologie und Innovationsmanagement der Technischen Uni Hamburg und der HSF fungiert. Herr Tiwari wurde, genau, jetzt muss ich gerade noch mal gucken, Herr Tiwari wurde am TIM TUHH promoviert und habilitiert, wo er Forschungsschwerpunkte Global Innovation und Mobile Commerce mit aufgebaut und geleitet hat. Die fortschreitende Globalisierung der unternehmerischen Innovationsprozesse und die digitale Transformation in Unternehmen bilden den Schwerpunkt seiner und deiner Forschungstätigkeit. Seine praxisorientierte Forschung hat viel Resonanz in der Wirtschaft, Wissenschaft und den Medien erfahren und wurde durch mehrere Auszeichnungen gewürdigt, zum Beispiel den Preis Markt- und Kundenorientierung der Vodafone Stiftung für Forschung. Im Rahmen seines gesellschaftlichen Engagements leitet er seit 2010 die Hamburger Sektion des German Indian Roundtables und ist Mitinitiator der Veranstaltungsreihe India Week Hamburg, die seit 2007 in Kooperation mit angesehenen Institutionen, unter anderem der Freien Hansestadt Hamburg, der Handelskammer Hamburg und dem indischen Generalkonsulat Biennale stattfindet. Er ist Mitglied in akademischen Einrichtungen wie dem Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft sowie der Academy of Management und ebenso engagiert er sich gesellschaftlich unter anderem bei der Deutsch-Indischen Gesellschaft und dem Hanseatic India Forum eingetragener Verein. Das ist ja schon eine ganze Menge. Gibt es denn noch etwas, was du noch ergänzen möchtest oder dazu noch was sagen möchtest?
Nee, das passt prima. Vielen Dank.
Ja, okay, ja. Super. Wir haben ja gesagt, wir sprechen heute über das Thema frugale Innovation. Und frugale Innovation ist ein relativ bekannter Begriff, wenn man jetzt mal auf Wikipedia schaut. Da würde ich gerne nochmal als Definition mal reinschauen. Steht drinne, dass frugale Innovation im Sinne von karg und genügsam eine Definition ist und eine Innovation, welche mit dem Forschung und Entwicklung weit verbreiteten Paradigma immer mehr und immer besser bricht und eine vereinfachte und anwendungsorientierte Lösung bezeichnet, um eben neue preissensible Segmente am Fuße der sozioökonomischen Pyramide zu erschließen. Man verbindet ja auch frugale Innovation sehr stark mit Schwellenländern. Unter anderem logischerweise mit Indien, aber dazu gehören auch natürlich China, Brasilien, Vietnam und Südafrika und eben viele weitere Schwellenländer, die jetzt eben zu Schwellenländern werden. Rajneesh, vielleicht kannst du etwas mehr zu dem Ganzen sagen, weil du bist ja auch der Experte in diesem gesamten Bereich.
Ja, sehr gerne, Purvi, denn also der Begriff frugale Innovation ist gar nicht so alt. So als Begriff frugale Innovation gibt es diesen Begriff frugale Innovation seit circa 14, 15 Jahren. Ich glaube, es war im Jahre 2009, als die britische Zeitschrift The Economist mit einem Artikel herauskam, wo sie zum ersten Mal den Begriff frugale Innovatoren oder frugal Innovators verwendet hat. Seitdem hat sich dieser Begriff allerdings richtig schnell verbreitet und hat im Laufe der Zeit, im Laufe der sehr kurzen Zeit, in weniger als 15 Jahren eigentlich, auch mehrere Phasen erlebt. Diese Definition, die du erwähnt hast von Wikipedia, die war mit Sicherheit auch eine Definition, die wir in den Anfangsjahren benutzt haben, aber seitdem hat sich auch vieles verändert. Und ja, wenn man ein Deutschwörterbuch nachschlägt, dann sieht man frugal oder frugal, heißt simpel, karg. Aber frugal hat auch eine andere Bedeutung, nämlich angemessen, eine angemessene Lösung. Darum geht es. Nicht verschwenderisch, dass wir innovative Lösungen entwickeln, die nicht verschwenderisch sind, die ihren Sinn und Zweck erfüllen, und zwar in einer Weise, die dann auch angemessen ist, den Effizienzgedanken und den Effektivitätsgedanken dann auch noch Rechnung trägt. Und so würde ich dann den Begriff frugale Innovation definieren.
Zusammengefasst, also es ist angemessen. Es ist auch angemessen, in unserer heutigen Zeit über angemessene Produkte, die sinnvoll, aber auch natürlich effektiv und effizient sind, nachzudenken, wenn man vor allem schaut über die Ressourcen. Also ich schließe damit sehr eng zusammen, dass man auch automatisch schaut, wie viele Ressourcen verbrauche ich und werde damit eben nicht verschwenderisch.
Genau, weil sehr häufig sind Produkte auch neudeutsch overengineered oder überfrachtet einfach an Funktionalitäten, die praktisch niemand braucht. Aber diese werden reingepackt aus unterschiedlichsten Gründen. Man entwickelt eine Plattformlösung, es ist vielleicht viel zu kompliziert, ein Produkt für unterschiedliche Regionen zu entwickeln. Und man träumt immer ja von einer globalen Lösung oder von einer Weltlösung. Denke mal an das Weltauto, das manch ein Automobilhersteller hat entwickeln wollen. Dann versucht man gleichzeitig in unterschiedlichsten Märkten mit unterschiedlichen Regularien klarzukommen mit einer einfachen oder mit einer einzelnen Lösung. Und deswegen hat man sehr häufig Produkte, die absolut überfrachtet sind von Funktionalitäten in einem bestimmten Zielmarkt. Und wenn man jetzt anfangen würde, ein Produkt zu entwickeln, das wohlgemerkt technologisch gesehen hochwertig ist, aber dann an die Bedürfnisse des jeweiligen Zielmarktes ausgerichtet ist, dann könnte dieses Produkt sehr viel ressourcenschonend sein und erschwinglicher auch noch. Und das ist der Kerngedanke dahinter.
Also ich hatte ja eingangs auch gesagt, ne, dass es sehr eng immer mit Schwellenländern zusammenhängt oder tatsächlich auch der Begriff eigentlich dort irgendwie entwickelt worden ist oder ursprünglich den Ursprung dort hat. Warum gerade da?
Aus dem einfachen Grund, dass wir in Schwellenländern in den letzten Jahren, gerade so seit der Millenniumswende, wenn man so will, eine starke Entwicklung, eine starke Wirtschaftsentwicklung gesehen haben. Es wächst eine Käuferschicht, die zunehmend höhere Kaufkraft hat und deswegen auch konsumieren will. Die bestehenden Produkte und Lösungen in diesen Märkten waren und zum Teil sind, nicht state of the art gewesen zumindest. Und der Konsument wollte was Besseres, das gab es nicht unbedingt. Und dann hat man den Bedarf entdeckt, dass man hier auch bessere Produkte verkaufen muss. Auf der anderen Seite dürfen diese Produkte auch nicht viel zu teuer sein. Ansonsten sind sie nicht bezahlbar für die heranwachsende Mittelschicht. Zudem oder hinzu kommt dann auch noch, dass die Bedürfnisse der Käufer auch zum Teil anders sind. Wenn beispielsweise die Stromversorgung nicht zuverlässig funktioniert, dann muss ein Produkt robust genug sein, mit solchen infrastrukturellen Mängeln ja auch umzugehen, damit auszukommen. Vielleicht sind diejenigen, die dieses Gerät bedienen müssen, auch nicht unbedingt hochqualifiziert. Damit muss auch eine Bedienbarkeit, die intuitiv funktioniert, auch gewährleistet sein. Und damit hat man ein Paket an Bedürfnissen an der Produktarchitektur. Und deswegen hat man diesen Bedarf an bezahlbaren, hochwertigen Produkten gerade in den Schwellenländern entdeckt. Denn wenn wir so ein bisschen zurückdenken, es gab Ende der 60er Jahre, dann auch Ende der 70er Jahre eine sogenannte Theorie des internationalen Produktlebenszykluses. Und diese Theorie besagte oder ging zumindest davon aus, dass sehr gute, innovative Lösungen in aller Regel aus den USA oder zumindest aus der ersten Welt kommen und dann sich verbreiten in andere Industrieländer und dann erst als Commodity irgendwann mal am Ende des Produktlebenszykluses Richtung Schwellenländer sich begeben. Und das heißt, die Schwellenländer waren immer als Zielmärkte für Commodity-Güter, für outdated technologies, die nicht mehr gebraucht wird und sonst wo nicht mehr verwendet wird, gedacht. Und mit frugalen Lösungen hat man einen großen Bedarf an Technologien entdeckt, die nicht unbedingt jetzt 40 Jahre alt sind oder 50 Jahre alt sind, wo die Aspirationen der Zielkundengruppe angesprochen werden konnten. Und deswegen war ja fast schon naturgemäß so, dass die Schwellenländer als die Hauptzielgruppe frugaler Lösungen identifiziert wurden. Mhm. Beziehungsweise, also wir können sogar so weit gehen, dass wir sagen können, dass die ersten frugalen Innovationen auch in dem besagten Economist Article zunächst einmal in Schwellenländern auch identifiziert wurden. Man hat nicht gewartet, bis jemand anderer kommt mit solchen Lösungen. Man hat dort vor Ort auch entwickelt und Lösungen geschaffen.
Ja. Ich glaube, das sieht man auch relativ klar, wenn man einfach mit offenen Augen durch diese Länder geht und wo du einfach denkst, das ist jetzt aber eine interessante Lösung, die sie da gefunden haben. Auf die Idee würde man ja gar nicht kommen. Mhm. Natürlich nicht, weil wir wahrscheinlich in vielen Kontexten eben diesen Bedarf ja gar nicht haben, die vielleicht aus Krisen entstehen oder aus der Not heraus entstehen und daraus dann eben Produkte entstehen können, die eben auch noch für eine breitere Masse zugänglich ist.
Ganz genau. Und hinzu kommt dann auch noch, dass wir gewisse Fahrtabhängigkeiten entwickeln in etablierten Unternehmen. Wir denken in gewissen Mustern. Wir haben gewisse Basistechnologien. Wir haben gewisse Plattformen, die wir immer verwenden wollen, verwenden müssen. Wie auch immer, unternehmensinterne Regularien sehen vor, wir arbeiten mit dir und der Technologie. Das heißt, die Gestaltungsfreiheit ist dann teilweise eingeschränkter als in einem Unternehmen oder in einem Markt, wo das alles sich gerade im Aufbau befindet.
Ja. Also das erlebe ich auch oft, also dass in meinen Beratungen dann Leute immer oder Unternehmen gerne sagen, naja, wir haben hier, das hast du ja auch gerade gesagt, dass das eben nicht erfolgreich sein kann. Wir haben so alte Modelle von, keine Ahnung, von irgendwelchen Landmaschinen, von Autos und so weiter, haben jetzt festgestellt, dass das eigentlich Man muss nur ein paar Dinge rausnehmen und dann habe ich das für die Zielgruppe fertig. Und ich glaube, die Unternehmen sind relativ schnell, wurden eines Besseren belehrt, dass so einfach diese Zielgruppe mit frugaler, dass das eben nicht die Bedeutung von frugaler Innovation ist, sondern die Bedeutung von frugaler Innovation ist tatsächlich vielleicht weniger ist mehr im Sinne von, ich brauche dieses ganze Hightech nicht, ich brauche kein Rolls-Royce, aber trotzdem möchte ich, dass dieses Produkt auf meine Bedürfnisse angepasst ist und auch zeitgemäß ist, dass ich heute, sei es ein Smartphone zum Beispiel, wo man für 20 Euro in vielen Schwellenländern zum Beispiel Smartphones mit Android-Oberfläche nutzen kann, aber man hat eigentlich die gleichen Funktionen wie einem mit einem iPhone oder Samsung oder wie sie alle heißen. Und hat genau den gleichen Zugang zu sozialen Medien. Also da gibt es eben keine Einschränkung. Es muss halt nur kein 1.000-Euro-Produkt sein.
Ja, ganz genau. Und wenn man auch im B2B-Bereich beispielsweise sich ein bisschen herumguckt, dann findet man auch Lösungen wie, also jetzt ein sehr bekanntes Beispiel von der Firma General Electric, ein EKG-Gerät, Elektrokardiogramm, das gesondert für den indischen Markt entwickelt wurde. Und der Anschaffungspreis von einem Basis Produkt von einem Basis-EKG in den USA lag damals bei $10.000. Und GE bzw. die Ingenieure von GE am Standort Bangalore in Indien haben es geschafft, ein portables EKG-Gerät zu entwickeln, das rund das 20-fache weniger kostet, circa $500. Das mit Staub umgehen kann, mit Stromausfällen umgehen kann, das portabel ist, also dass der Arzt mit ihm auch in ländliche Gebiete hinfahren kann und dann dort vor Ort auch sich einen Patienten anschauen kann. Das alles geht. Und dieses Gerät hat dieselbe Software, derselbe Algorithmus. Das heißt, die Diagnosequalität leidet keines bisschen darunter, dass wir hier eine frugale Lösung haben. Und darum geht es. Man schaut sich an, welche Funktionen werden unbedingt gebraucht von der Zielgruppe. Was ist das, das wir unbedingt behalten müssen? Was ist das, das wir optional anbieten können? Und was ist das, was vielleicht überhaupt nicht gebraucht wird und worauf verzichtet werden darf. Und wenn man seine Produkte sich so anschaut, dann entwickeln oder entstehen vielleicht ganz neue Lösungsideen. Und deswegen muss man auch mit Null anfangen. Das Beispiel, das du ja erwähnt hast, genau das Problem ist, wenn man jetzt nur gewisse Features weglassen würde, dann senkt man vielleicht die Kosten um 5%, 10%, 15%, aber so eine richtige frugale Lösung kommt noch nicht heraus. Dafür muss die Lösung neu erdacht werden. Wenn man sich die Lösung für sich ausgearbeitet hat, dann kann es sein, dass man gewisse bestehende Technologien, Komponenten, Bauteile auch verwenden kann. Aber die Lösung muss zunächst einmal frei sein von anderen Abhängigkeiten, von anderen Abhängigkeiten. Und wir beobachten dann, dass frugale Lösungen die Kosten, beziehungsweise also die Total Cost of Ownership, also Anschaffungskosten, Wartungskosten, Entsorgungskosten, gemeinschaftlich betrachtet, irgendwo zwischen einem Drittel und über 90% senken können. Das ist eine radikal hohe Kostensenkungsquote
Ja.
bei bestehenden Produkten. Es kann natürlich auch radikal neue Lösungen geben, die so nicht existiert haben. Aber im Vergleich zu einem existierenden Produkt senken sie dabei die Kosten wirklich enorm.
Also ich überlege gerade, wenn ich von einem bestehenden Produkt bis zu 90% die Kosten senken kann, dann ist es ja schon fast in Richtung, also macht es ja auch schon Sinn, fast ein neues Produkt zu entwickeln. Und da kommen wir jetzt auch zu dem Begriff dann auch Nachhaltigkeit. Also wenn ich jetzt einfach mal die simpelste Definition auch von dir gerade nehme, nicht verschwenderisch. dann hat das natürlich auch einen sehr starken Nachhaltigkeitsaspekt. Und was hat denn eigentlich die westliche Welt davon? Also auf der einen Seite kann sie neue Märkte erschließen, wenn sie sich wirklich etwas mehr in Forschung und Entwicklung für diese Länder spezialisiert. Aber es gibt doch sicherlich noch weitere Vorteile. Also es ist ja nicht immer nur, ich erschwinge beziehungsweise ermögliche mir einen neuen Zugang zu einem neuen Markt, sondern wir gucken ja auch auf die Ressourcen. Aber ich habe da vielleicht, bevor ich vielleicht die Ideen habe, aber vielleicht kommt da jetzt auch noch von dir, du hast ja sicherlich ganz, ganz viele Ideen oder auch schon Beispiele, was das bringt, auch für die westliche Welt.
Ja, gerne. Zunächst bleiben wir dann im Wirtschaftsbereich. Du hast dann den Marktzugang angesprochen. Ja klar, auch die Richtung Wachstumsmärkte, ungesättigte Märkte, da braucht man frugale Lösungen, das ist ja klar. Aber auch in der anderen Richtung, wenn man jetzt nicht selber frugale Produkte entwickelt für den Heimatmarkt, könnte man auch einem größeren Wettbewerbsgefahr ausgesetzt sein in einer globalisierten Welt, wo andere Unternehmen frugale Lösungen entwickeln, die erschwinglicher sind, eine hohe Effektivität haben, ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ermöglichen. Da ist sowieso ein Anreiz gegeben. Jetzt komme ich aber dann zu anderen Punkten, die dann auch vielleicht eine andere Perspektive haben als nur die ökonomische. Das Thema Ressourcenknappheit. Wir haben ja darüber gesprochen, dass frugale Innovationen, frugale Lösungen Kosten senken, und zwar enorm. Und diese Kosten werden auch unter anderem dadurch gesenkt, weil dass man den Ressourcenverbrauch rationalisiert, dass man sich ganz genau anschaut, was brauche ich, um die Kundenbedürfnisse meiner Zielgruppe zu befriedigen. Und das ist enorm wichtig, denn wir leben in einer Welt, wo die Ressourcen immer knapper werden und die Weltbevölkerung wächst. Wenn wir unseren Konsum so weiter treiben wie bisher, dann gibt es wahrscheinlich sehr bald nicht mehr genug Ressourcen, dass wir diese Produkte weiterhin so herstellen können. Total verschwenderisch mit Überversorgung an Funktionalitäten, das kann gar nicht gehen. Ich meine, fast schon witzigerweise hatten wir ja unseren Erdüberlastungstag für Deutschland am 4. Mai, glaube ich. Wenn jeder Mensch auf der Welt so leben würde wie ein Durchschnittsdeutscher, dann bräuchten wir drei Erden. Die eine Erde reicht nicht aus, denn bereits am 4. Mai haben wir alle uns zur Verfügung stehenden natürlichen Ressourcen verbraucht. Und der Lebensstil eines Durchschnittsamerikaners braucht sogar oder bräuchte dann 5,1 Erden, wenn jeder Mensch auf der Welt so leben würde wie ein Durchschnittsamerikaner. Das heißt, weil wir es uns als globale Gesellschaft gar nicht leisten können, unseren Ressourcenverbrauch so fortzuführen wie bisher, müssen wir, ob freiwillig oder irgendwann mal auch gezwungen durch die Not, durch den regulierenden Staat, wie auch immer, wir müssen uns Gedanken machen, wir müssen uns unsere Produktarchitektur etc. anschauen, was können wir machen, was müssen wir machen und was dürfen wir machen. Das ist dann der Beitrag frugaler Innovation im Sinne der Nachhaltigkeit, dass man seinen Ressourcenverbrauch im Hinblick auf die Effizienz und die Effektivität auf den Prüfstand stellt und sagt, was brauche ich unbedingt. Hinzu kommen aber vielleicht noch zwei, drei Aspekte für die westliche Welt. Wir haben es auch mit einer Bevölkerungsstruktur zu tun, wo wir auch sehr viele Senioren haben und der Anteil wird wahrscheinlich eher zunehmen als abnehmen. Wir kreieren im Moment ja sehr häufig auch Produkte mit Hyperkomplexität, Je komplexer ein Produkt ist, desto anfälliger ist das, desto schwieriger ist das auch bei der Nutzung. Und viele Senioren fühlen sich auch überrumpelt von der hyperkomplexen Funktionalität ihrer Geräte und wünschen sich auch Produkte, die etwas einfacher gestaltet sind. Einfacher bedeutet nicht unbedingt schlechte Qualität, sondern hohe Qualität, aber eine sehr fokussierte, gezielte Funktionalität. Und vielleicht hast du, Purvi, auch schon gesehen, es gibt zum Beispiel Seniorenhandys mit extra größeren, großen Tasten und fokussierte Funktionalitäten, genau mit einem großen Display und so.
Musste ich gerade daran automatisch denken, als du das
Ah,
erzählt
ja.
hast.
Ja. Also das ist ein Treiber. Es gibt viele junge Leute, die sich auch Gedanken machen um zum Thema Nachhaltigkeit, um ihren eigenen Öko-Fußabdruck und die dann sagen, ich will meinen Konsum bewusster gestalten und meinen Konsum reduzieren. Und auch das sind potenzielle Kunden von frugalen Lösungen. Und vielleicht zu guter Letzt noch ein wirtschaftlicher Punkt. Auch in den Industrieländern ist ja nicht jeder reich. Es gibt auch viele Leute, denen es leider Gottes finanziell nicht besonders gut geht. Und auch die sind angewiesen auf frugale Lösungen. Und wenn man das Thema Inklusion, soziale Inklusion auch auf dem Schirm hat, auch dann muss man an frugale Lösungen denken. Und zu guter Letzt auch der Staat als Verbraucher. Wenn der Staat irgendwo Infrastruktur baut oder andere Investitionen tätigt, auch der schaut ja immer sehr stark auf die Wirtschaftlichkeit. Und auch da könnte eine Nachfrage nach frugalen Lösungen entstehen. Das wären so meine Ideen über die Relevanz frugaler Lösungen in der westlichen Welt.
Also, das ist eine ganze Menge, welchen Einfluss das hat. Also, ne, es gibt ja im sehr engen Zusammenhang mit dem Begriff frugale Innovation, und das hast du ja zum Teil jetzt auch beschrieben, das nennt sich Reverse Innovation, dass eben diese Produkte, die in den Schwellenländern für Schwellenländer produziert und entwickelt worden sind, dann auch ihren Weg zurückfinden. Also, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ist dieses Beispiel, was du auch für den General Electric gebracht hattest, ist es auch mittlerweile so weit, dass man auch in den USA dann dieses Produkt gar nicht mal so schlecht fand, um die dann in Krankenwagen zu benutzen, weil das andere war dann doch etwas zu klobig. Na, das gab dann auch eine ganz, ganz bestimmte Anwendungsnische von solchen mobilen EKGs, die dann auch in der restlichen Welt wieder Einhalt gefunden haben. Und das ist eigentlich das, was du jetzt gerade auch noch zum Schluss beschrieben hast. Na, einmal soziale Inklusion, und das ist ein sehr wichtiger Begriff. Man sieht Deutschland immer als, also ich meine, einer der reichsten Industrieländer aller, natürlich allemal, aber es gibt hier genügend Menschen, die sich mit zwei, drei Jobs über Wasser halten müssen, um überhaupt überleben zu können. Das ist hier auch so mit Familien. Und da sind natürlich solche Produkte sehr hilfreich. Es gibt ja einen sehr engen Zusammenhang jetzt für mich, wenn ich denke, auch frugal, das ist nachhaltig, also nachhaltig dann wahrscheinlich auch im Preis. Oder ich habe immer so das Gefühl, dass alles, was so neu wird, ist immer so wahnsinnig teuer. Aber es muss es ja nicht sein, weil ich erlebe zum Beispiel gerade in Indien oder afrikanischen Ländern, dass solche Innovationen logischerweise, wenn sie für die Zielgruppe konzipiert worden sind, da braucht es ja erstmal so ein sehr weitreichendes Mindset der Entwickler auch und Verständnis für diese Zielgruppe. Ne? Denn man darf A, wahrscheinlich gar nicht ausgehen, dass eine Mittelklasse genauso aufgebaut ist wie in Deutschland oder USA in diesen Ländern und dann auch so zu denken wie die. Und gleichzeitig darf es ja auch nicht teuer sein bei einer hohen Qualitätsbeschaffenheit. Und deswegen frage ich mich, oder müsste ja eigentlich die letztendliche Schlussfolgerung sein, Produkte mit hoher Qualität müssen ja nicht immer teuer sein, oder?
Nein, also es kommt natürlich darauf an, was man unter teuer versteht. Das ist immer kontextabhängig. Wenn du jetzt zum Beispiel an die Raumfahrt denkst, an Indien, dann ist klar, die Raumfahrt, die wird jetzt auch nicht für ein paar hundert Euro zu haben sein. Nur, selbst in dem Bereich, und das ist ein wichtiger Aspekt, denn frugale Innovationen haben keine Schwierigkeit mit Hightech. Es ist nicht so, als wenn frugale Innovationen nicht im Hightech-Bereich stattfinden könnten. Wenn du an die Mars-Mission Indiens denkst, die 2013 stattgefunden hat und eine erfolgreiche Mission, gerade im ersten Versuch auch erfolgreich gewesen. Die Kosten haben damals, glaube ich, so um die 61 Millionen Dollar betragen. Das war um das Fünffache weniger als die Produktion des Films Avatar. Jede andere Mars-Mission hat jenseits von 500 Millionen gekostet. Und Indien hat es geschafft, in dem Bereich unter Anwendung frugaler Techniken, unter anderem auch durch eine sehr hohe Fokussierung auf die Ziele, auf die Kernziele, durch das Lernen von anderen, durch die Verwendung von Open Innovation Netzwerken, durch einfach auch das Offensein für Ideen und Lösungen von anderen, nicht verfallen in dieser Denke, not invented here, also gleich eine schlechte Lösung. Damit hat Indien auch eine sehr erfolgreiche Raumfahrtmission gemeistert. Also, was ich sagen will, ist, dass die frugalen Lösungen, selbst im Hightech-Bereich, sie müssen nicht extravagant oder exorbitant teuer sein. Es kommt immer auf einen Referenzpunkt an, in welchem Bereich man unterwegs ist, aber durch die Effektivität und durch die Effizienz der Ressourcennutzung, durch die Fokussierung auf Funktionalitäten, die wirklich und unbedingt gebraucht werden, durch eine modulare Architektur, wo dann eine Anschlussfähigkeit für weitere Funktionalitäten besteht, kann man durchaus Lösungen entwickeln, die radikal günstiger sind. Wir haben eingangs darüber gesprochen, dass gewisse frugale Innovationen Kosten senken um über 90%. Und es gab eine Untersuchung schon im Jahre 2013 vom IIT Madras in Chennai, in Indien. Da gab es gewisse Beispiele, die senkten die Kosten sogar um 97%. Und das heißt, wir haben sehr häufig Kosten eingebaut, die nicht unbedingt notwendig sind. Und ein Beispiel wäre vielleicht, wir haben vor vielen Jahren ein Symposium gehabt in der TU Hamburg. Da war ein Unternehmensvertreter dabei, es ging um Anlagenbau, etc., also recht teure Produkte, die auf einmal eine große Konkurrenz bekommen hatten aus China. Und China hat sich darin spezialisiert, beziehungsweise diese Mitbewerber hatten sich darin spezialisiert, kleinere Anlagen anzubieten, viel fokussierter. Die hatten nicht diese Langlebigkeit wie der deutsche Anbieter, aber waren dabei um das 5- bis 6-fache günstiger. So, man kann sagen, so, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, die deutsche Lösung hat gekostet um die 300 Millionen und die chinesische Lösung hat gekostet um die 40 Millionen. Und der Vertreter des deutschen Unternehmens hat bei uns auf dem Symposium erzählt, dass sie ihr eigenes Produkt den Prüfstand gestellt haben. Und dabei haben sie Kosten in Höhe von 40% alleine dadurch senken können, dass sie die unnötigen Funktionalitäten rausgelassen haben, über die mittlerweile kein Mensch Bescheid wusste, weswegen sie da drin sind. Das ist einfach so historisch gewachsen. Irgendwann mal hat man diese Funktionalität aufgenommen, eine andere, aber man weiß nicht weswegen. Wofür brauchen wir das? Das wird im Alltag nicht gebraucht. Und das ist alles drin. Und ich meine, wenn man so seine Produktarchitektur so immer in Frage stellt, und immer im Hinblick auf die jeweilige Zielgruppe prüft. Denn es kann durchaus auch seine Daseinsberechtigung geben, aber dann halt für einen Teilmarkt und nicht für den globalen Markt. Und dann müssen die Produkte, die Innovationen nicht unbedingt wahnsinnig teuer sein. Und damit verbunden vielleicht noch ein letzter Gedanke. Man muss auch viel stärker das Verursacherprinzip anwenden. Ich meine, wir haben Autos, die 250 km/h fahren können. Wie viele Autofahrer nutzen tatsächlich diese Funktionalität? Aber die Produktentwicklungskosten, die gehen in die Höhe, wenn ein Auto schneller als 120 km/h fahren soll. Der technische Erfolg der Starter Nano bestand ja darin, dass die Produktentwicklungskosten bis zu 100, 120 Kilometer pro Stunde gar nicht so hoch waren. Und tagtäglich bezahlt jeder Autofahrer für diese Funktionalität mit. Und wenn wir nach dem Verursacherprinzip fahren würden und sagen, okay, so gut, das ist rechtlich zulässig, es gibt gewisse Käufer, die diese Funktionalität haben wollen, das ist gut so, aber dann müssen sie dann auch dafür zahlen und nicht, die Kosten werden nicht externalisiert, nicht jeder Mensch, nicht jeder Autofahrer muss für diese Geschwindigkeit mitzahlen. Das wäre, glaube ich, ein guter Ansatz bei der Senkung der Kosten.
Ja, das sind sehr schöne Gedanken. Also beim Tata Nano musste ich auch drüber denken, nachdenken, wo alle geschrien haben, geht nicht, aber ja, das Unternehmen hat es bewiesen, dass es geht, und zwar auch mit namhaften deutschen Zulieferern, ne, und
Genau.
die da mitgewirkt haben. Und ich glaube auch, dass es Zeit ist. Also ich glaube, ne, dass das Thema auch für die Menschen, die eben Innovationen treiben oder Innovationen mit an der Tagesordnung ist, für die gilt auch wirklich jetzt relativ schnell, bitte ein Mindset-Veränderung, weil, also wenn, das ist ein sehr schönes Beispiel mit den 250 km/h, dass die Entwicklung viel, viel mehr kostet, als wenn ich ein Auto konzipiere, das höchstens 150 oder 120 km/h fährt. Und wir wissen alle, selbst in Deutschland können wir das kaum noch fahren, weil eben viele Baustellen oder viele Staus und zu viele Autos auf den Autobahnen ist. Aber zum Teil möchten wir als Endverbraucher ja auch ein bisschen veräppelt werden, ne? Also, ne, wenn man sich überlegt, was wird einem verkauft, die Schnelligkeit auf freien Straßen, wenn man sich auch die Bilder anschaut. Und wir selber fallen halt immer wieder drauf ein, wenn wir eben nicht so ein bisschen aufmerksam uns gegenüber sind, ne? Das spielt auch eine große Rolle.
Genau, also die Konsumenten haben am Ende natürlich die Entscheidung. Die Konsumenten entscheiden, was für ein Produkt sie kaufen, welche Funktionalitäten sie benötigen. Aber wenn wir das Verursacherprinzip stärker integriert haben und wenn der Konsument dann auch die Reichweite seiner oder die Implikationen seiner Entscheidung sieht und der Konsument sagt, okay, jetzt will ich ein Auto kaufen, das 250 km/h fährt, aber jetzt nicht mehr die Summe X, sondern X plus 100% oder 200% kostet, dann überlegt er sich vielleicht das auch noch einmal, was ja nicht einmal schlecht ist, denn es sind nur gerecht, nur nach dem Verursacherprinzip. Ich sage gar nicht, dass sowas verboten werden müsste, schnelle Autos oder so etwas, oder dass man sowas sanktioniert, nur einfach Verbraucher oder diese Verursacher nach dem Verursacherprinzip. Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann muss ich auch dafür gerade stehen, was die Konsequenzen sind.
Jetzt habe ich noch einen Begriff, den du mal in unserem Vorgespräch reingebracht hast. Und das finde ich auch nochmal sehr spannend und sehr, sehr wichtig, dass wir uns auch nochmal darüber unterhalten. Es geht um den Begriff Affordable Green Excellence. Könntest, weil das ja du zusammen mit deinem Team eingeführt haben, kannst du den uns oder den Zuschauern und den Zuhörern erklären, um was es da genau geht? Weil das zahlt ja auf all das ein, was wir jetzt gerade besprochen haben.
Ja, cool, vielen Dank, dass du mich daran erinnerst, dass wir auch über diesen Begriff reden sollten. Ich habe eingangs gesagt, Die andere Definition von frugaler Innovation, die man typischerweise im Netz findet und auf Wikipedia, da sieht man, dass sehr häufig gesprochen wird und zumindest in der Vergangenheit darüber gesprochen wurde, dass man mit frugalen Innovationen Lösungen entwickelt für die Armen. Also an der ökonomischen Pyramide, diejenigen, die ganz am Boden sind, ganz unten, und die sollen sich was leisten können. Und unsere Diskussion hat wahrscheinlich jetzt dir auch gezeigt, klarer gemacht, dass frugale Lösungen nicht nur für arme Leute angedacht sind, sondern durchaus in allen Schichten der Gesellschaft zur Anwendung kommen können.
Absolut.
Und wie das geschieht, dafür haben wir uns mal Gedanken gemacht, haben wir auch inspirieren lassen von Herrn Dr. Mashelkar aus Indien, der auch ein sehr bekannter Name in Innovationsforschung war, damals Direktor der CSIR. Und er hat im Hinblick auf frugale Innovationen häufig von Affordable Excellence gesprochen. Und ich habe mich mal hingesetzt und also ich finde die Idee sehr charmant. Affordable Excellence, damit man sich auch löst von diesen Assoziationen, karg, simpel, ne, sowas vielleicht in unserem Kontext hier auch eine negative Konnotation hat. Also mit dem Begriff Affordable Excellence werden zwei wichtige Themen angesprochen. Auf der einen Seite die Affordabilität, die Erschwinglichkeit, und auf der anderen Seite eine hohe technologische Leistungsfähigkeit, die Exzellenz. Und den Begriff habe ich dann irgendwann mal erweitert, weil ich festgestellt habe, dass hier nicht explizit der Nachhaltigkeitsgedanke angesprochen wird. Und der ist auch ziemlich wichtig, denn frugale Produkte kann man aus zwei Überlegungen herauskaufen. Es gibt Kunden, die darauf angewiesen sind, aus finanziellen Gründen, und sie können sich nichts anderes leisten als eine frugale Lösung. Es gibt aber auch Kunden, und gerade in den westlichen Ländern sind viele Kunden frugaler Lösungen dann auch Kunden aus Überzeugung, freiwillige Käufer frugaler Lösungen. Und für sie geht es prinzipiell nicht darum, dass sie eine monetär günstige Lösung kaufen, sondern eine Lösung, mit der sie sich identifizieren können, die ihren ethischen, moralischen Ansprüchen auch gerecht wird. Und vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, wie ich dann auf diesen Gedanken kam. Ich habe einmal in einer Vorlesung von mir an der TU Hamburg eine Befragung durchgeführt, und ich habe die Leute, meinen Studierenden eine Frage gestellt, eine offene Frage, so eine Art Experiment. Sie sollten sich vorstellen, dass sie eine Entscheidung zu treffen haben, sie kaufen ein Auto, und zur Auswahl steht ein frugales Auto, das um in etwa ein Drittel weniger kostet, also um ein Drittel günstiger ist als ein Premium-Auto. Und es gibt halt ein Premium-Auto. Beide Autos haben im Prinzip dieselbe Funktionalität, wie viele Sitzplätze, etc. etc. Aber das frugale Auto hat jetzt keine Premium-Marke, vielleicht auch nicht die neueste Technologie. Und das andere Auto hat jetzt die neueste Technologie, eine tolle Marke. Und dann war die Frage, welches Auto würden Sie kaufen? Und aus welcher Überlegung heraus? Und das war das Interessante dabei, denn normalerweise hat man eine geschlossene Frage, man gibt gewisse Faktoren vor, die dann bewertet werden. Aber das war eine ganz offene Frage. Sie sollten in Ihren eigenen Worten Ihre Entscheidung begründen. Und später habe ich dann eine Content-Analyse gemacht. Und dann stellte sich etwas sehr Interessantes heraus. Da waren viele Studierende in dieser Vorlesung. Da war ein Pflichtmodul, da waren über 100 Leute, so 120, viele internationale Studierende. Und da habe ich gesehen, Es entwickelte sich ein gewisses Muster. Sehr häufig haben Studierende, die aus Ländern kamen wie Mexiko und aus der Türkei, haben sich entschieden für ein Luxusauto, also Premium-Marke. Und gesagt, so, also wenn ich Geld habe, also wenn du daran denkst, die Voraussetzung war, das war deine freiwillige Entscheidung. Monetäre Einschränkungen hattest du nicht. Viele haben gesagt, ich würde ein Luxusauto kaufen, wenn ich genug Geld habe. Viele andere haben, vor allem aus Indien, haben dann sich immer noch für ein frugales Auto entschieden, weil sie geschrieben haben, könnte dieses Geld dann für was anderes gebrauchen. Okay. Also, was man hier herauslesen kann, ist, dass der eigentliche Motivator für eine frugale Lösung ist immer noch finanziell. Dann habe ich allerdings in Antworten aus Deutschland zu einem großen Teil, aber sehr, sehr klar in Antworten aus skandinavischen Ländern. So, wir hatten mehrere Studierende aus Finnland, Schweden, Dänemark. Aber in diesem westlichen Block habe ich dann auf einmal ein ganz anderes Muster festgestellt. Da waren viele Antworten, wo quasi jetzt nicht wortwörtlich, aber sinngemäß geschrieben wurde, es kommt gar nicht auf das Geld an. Also diejenigen, die sagen, ich würde ein frugales Auto kaufen, haben sehr häufig geschrieben, aus der Liebe zur Umwelt würde ich ein frugales Auto kaufen. Einige haben sogar geschrieben, ich lehne Statussymbole ab. Deswegen kaufe ich kein Luxusauto. Manche andere haben auch geschrieben, ich messe einem Auto keine besondere Bedeutung bei, das ist nur ein Transportmittel für mich, von A und Punkt A nach Punkt B zu fahren. Deswegen würde ich dann auch nur ein frugales Auto kaufen. Und so habe ich zum ersten Mal dann diese Idee so deutlich identifiziert, dass die Nachhaltigkeit ein wichtiger Aspekt ist von frugalen Innovationen. Und das muss auch so sein, denn wenn frugale Innovationen nur aus der Überlegung heraus gekauft werden, dass die günstiger sind, weil ich mir nicht anders leisten kann, dann bin ich kein besonders loyaler Kunde, wenn meine Kaufkraft jetzt sich verbessert, sich erhöht, dann kaufe ich nicht mehr frugale Lösungen. Aber diejenigen, die frugale Produkte, Dienstleistungen aus einer Überzeugung heraus kaufen, die bleiben dann auch erhalten. Und wann bleiben sie dem erhalten? Wenn die Produkte auch nachhaltig sind. Und deswegen bin ich dann auf den Gedanken gekommen, dass auch hier der Aspekt der Nachhaltigkeit mit integriert werden müsste. Und dann haben wir auch sehr viel positive Resonanz gefunden, auch aus der Industrie, wo viele Unternehmen sagen, ja, so, wenn wir unsere Mitarbeiter, gerade Produktentwickler, motivieren wollen, an einem frugalen Projekt zu arbeiten, dann ist das deutlich einfacher, wenn wir sagen, wir arbeiten an Affordable Green Excellence, weil die dann den Mehrwert gleich sehen können, als wenn man jetzt sagt, wir wollen ein karges Produkt entwickeln.
Sehr spannende Studie und zeigt auch wieder, ne, dass Begrifflichkeiten doch nochmal wichtig sind. Das sieht man zum Beispiel auch an einem Beispiel, warum Tata vielleicht nicht ganz so erfolgreich war in Indien, ne, dass man dann einfach eine Assoziation weckt, die nicht gut ist. Und hier, wenn man einfach sagt, Affordable Green Excellence, es ist erschwinglich, aber zahlt auf mein Wertegefüge ein. Und dann sprechen wir hier aber auch dann von ehrlicher Nachhaltigkeit. Also das ist da dann auch gerade für die Studenten dann glaubwürdig zu sagen, okay, wenn ich das kaufe, muss es aber das Unternehmen auch immer wieder nachweisen können, dass es auch ehrlich gemeint ist und nicht in dieses klassische, ne, nachhaltig ist ja auch mittlerweile so ein Buzzword, was ja auch in Richtung Greenwashing dann geht, weil alle drauf einzahlen mittlerweile und auch irgendwie gemerkt haben, dass das wichtig ist. Aber für mich ist, was ich jetzt hier raushöre, sehr, sehr wichtig, dass diese Affordable Green Excellence auch eine große Ehrlichkeit dahinter steckt und das ernst gemeint ist und auch gemeint ist, dass wir jetzt mal die Erde mit einschließen und gucken, dass wir schauen, dass wir unsere Ressourcen eben, von denen wir es hatten, nicht komplett kaputt machen. Und dafür gibt es wohl eine sehr klare Zielgruppe.
Mhm. Absolut, ja.
Also es ist sehr, sehr interessant und ich merke einfach, je tiefer wir gehen, desto mehr Aspekte gibt es, die man betrachten kann. Und für mich ist es immer so wertvoll, neue Lösungen zu finden. Oder, ne, also ich meine, wir haben ja anfänglich gesagt, frugale Innovation ist ja jetzt nicht der neueste Begriff, aber er ist auch nicht so alt. Also relativ neu. Ich hatte das auch in meinem Buch kurz angeschnitten über das Thema frugale Innovation. Aber mich persönlich interessiert eben der Begriff Nachhaltigkeit im Sinne von ressourcenschonend, anschlussfähig und zukunftsfähig. Ne? Also es sollte auch zukunftsfähig sein, auch für die nachfolgenden Generationen letztendlich, die auch davon abhängig sind, dass die Ressourcen, die unsere Erde uns bietet, langfristig erhalten bleiben. Und ich sehe, dass es da halt einfach schon klare Ansätze gibt und Lösungen gibt. Warum ist es denn schwer? Ich unterstelle jetzt einfach mal, das ist aufgrund meiner Erfahrung mit Unternehmen, die ich berate, dass es denen nicht so leicht fällt, auf diese frugale Innovation einzugehen. Ist es vielleicht aus Bequemlichkeit, weil sie sagen, wir haben jetzt das Produkt und haben jetzt keine Lust, jetzt nochmal extra neu zu entwickeln. Manchmal habe ich so das Gefühl, es gibt Angst, auf den Markt wirklich verstehen zu wollen oder weil es so weit weg ist, sei es Indien, sei es China, sei es Brasilien. Was ist denn das, was den Unternehmen schwerfällt? Oder empfindest du das gar nicht so sehr?
Doch, doch. Also man stellt ja immer wieder fest, dass viele Unternehmen sich wahnsinnig schwer tun mit frugaler Innovation. Vor allem sind das aber auch ja Mittelständler, kleine und mittlere Unternehmen. Und so Großunternehmen, die zum Beispiel in einem Markt wie Indien unterwegs sind, haben ja mehr oder minder erkannt, dass sie Lösungen brauchen, die dann auch vor Ort bezahlbar sind und gleichzeitig gut sind, etc. Also ich würde sagen, dass Großunternehmen das zumindest besser akzeptieren. Bei kleinen und mittleren Unternehmen kommt die Problematik, oder besser gesagt, es gibt viele Schwierigkeiten, viele Herausforderungen. Zum einen ist das so, dass man in unserem gesellschaftlichen Diskurs den Wert der Frugalität verlernt hat. Das ist das eine. Ich habe eingangs gesagt, dass diese Definition von frugalen Innovationen ja sich mehrfach transformiert hat. Wenn wir aber jetzt auch so ein Stück zurückgehen und nicht jetzt von frugalen Innovationen reden, sondern von dem Wert Frugalität. Frugalität war lange Zeit ein hoch angesehener Wert. Wenn du das Buch von Adam Smith dir anschaust, Wohlstand der Nationen, ich meine, dass in der englischen Originalfassung der Begriff Frugal, ich meine, so um die 60 oder 70 Mal auftaucht, in einem sehr, sehr positiven Sinne. Alfred Marshall und wie sie alle hießen, lange Zeit selbstverständlich, dass man effektive und effiziente Lösungen entwickelt, die nicht überteuert sind. Ein Sinneswandel kam eigentlich nach der großen Depression in den USA 1930, wo einige Leute den frugalen Lebensstil dafür verantwortlich gemacht haben, dass es eine Rezession gegeben hat, weil sie haben sich gesagt, das hat sie sogar propagiert, dass wir Produkte herstellen müssen, die dann nach vordefinierter Zeit dann kaputt gehen, sodass der Kunde neue Produkte kaufen muss, dass wir zum Beispiel in den USA in den 50er Jahren, dass man aufgehört hat, dort Kleinwagen zu produzieren, nur noch größere Autos verkaufen. Also man hat in der Nachkriegszeit, aus verständlichen Gründen, auch wenn ich das nicht gutheiße, aber also aus verständlichen Gründen in gesättigten Märkten, was machen wir? Jeder Mensch hat ein Auto, jeder Mensch hat einen Kühlschrank, was machen wir? Also dann hat man angefangen, so Kundenbedürfnisse so zu erwecken und zu beeinflussen, um nicht zu sagen manipulieren, dass man immer mehr und mehr kaufen will. dann haben wir Anreizsysteme geschaffen, die immer auf die maximal mögliche technologische Leistungsfähigkeit abzielen. Man hat zum Teil den Sinn einer Innovation verlernt. Eine Innovation muss doch eine Problemlösung sein. Aber es wird sehr häufig dann so gearbeitet, dass wir die technologische Leistungsfähigkeit maximieren wollen. Aber wozu? Wir sorgen ja gar nicht dafür, dass unsere Lösung in die Breite geht, dass sie allen zugänglich gemacht wird. Wir versuchen immer nur in einem kleinen Marktsegment, in dem obersten, kleinsten Bereich der ökonomischen Pyramide unterwegs zu sein und dort unsere Gewinne abzuzielen. Also es kam dieser gesellschaftliche Diskurs. Dann habe ich ja auch gesagt, das Thema Fahrtabhängigkeiten, Plattformen, Technologien, die genutzt werden. Ein drittes großes Problem in mittleren Unternehmen oder kleinen Unternehmen auch ist, dass man über wenige Ressourcen verfügt und man hat sich spezialisiert auf die hiesigen Marktsegmente, wo nach Premium-Produkten gefragt wird, etc. Also jetzt sich umzustellen und zu sagen, okay, für einen bestimmten anderen Markt müssen wir andere Lösungen. Da fehlt manchmal die Bereitschaft dazu, weil der Markt immer noch viel zu klein erscheint. B, man hat nicht genug Ressourcen, in die Märkte hineinzugehen und dort zumindest teilweise vor Ort entwickeln zu lassen. Und drittens ist das Thema Mindset. Viele Unternehmen, Produktentwickler sind ja sehr stolz auf ihre Ingenieurkunst. Und auf einer Veranstaltung hat mir jemand mal gesagt, ich meine, das war in Wien, sagte, war ein Unternehmensinhaber, der kam auf mich zu nach einem Vortrag und sagte, ja, Herr Tiwari, ich verstehe diese Logik absolut und ich will das auch umsetzen. Mein Problem ist, wie motiviere ich dann meine Ingenieure? Es ist viel einfacher für mich, einem Ingenieur zu sagen, so, entwickle mal ein Produkt, das für 1.000 Euro sich verkauft, als für ein Produkt, das für einen Euro zu haben ist. Und so viele Leute definieren sich über den Preis ihres Produktes. Und da ist das Mindset angefragt. Meine derselbe Produktentwickler könnte ja davon motiviert werden, dass er sagt, Mensch, ich entwickle eine Lösung, die dann eine breite Mehrheit der Menschheit nutzen könnte, die dieser Menschheit zugutekommt. Ich löse ein Problem und das ist, was wir in Indien sehen, zum Beispiel bei GE, bei Tata, bei Mahindra, wie sie alle heißen. Die motivieren ihre Leute anders, weil man einen sehr klaren Problembezug sieht. Man sieht, ja, es leidet ein gewisser Teil der Gesellschaft unter Problem X und mit meiner Lösung könnte ich dazu beitragen, dass es diesen Menschen besser geht. Und das funktioniert in vielen Fällen. Ich meine, das könnte auch woanders funktionieren, aber vielleicht braucht man dann andere Anreizsysteme, einen anderen gesellschaftlichen Diskurs. Und wenn wir das hätten, dann hätten wir eine größere Akzeptanz frugaler Lösungen auch hier. Aber ich bin der Überzeugung, dass die Frugalität zu einem Megatrend wird in unserer Gesellschaft. Sorry, ich muss mein Netz teilen. Die Frugalität wird zu einem Megatrend in unserer Gesellschaft aus besprochenen Gründen. Wer sich frühzeitig sich darum kümmert, sich dieses Mindset anzueignen, auch wieder agiler zu werden, frugaler zu werden, Ressourcenverschwendung zu minimieren, der wird im Vorteil sein. Denn dass es bisher relativ gut läuft, muss ja nicht zwangsläufig heißen, dass es auch später genauso laufen will. Und da bietet es sich aus meiner Sicht auf jeden Fall an, dass man eine frugale Produktlinie auch öffnet, dass man auch sich Gedanken macht, wie und in welchen Märkten, muss nicht immer schöne Länder sein, es könnte ja auch eine Zielgruppe auf dem Heimatmarkt sein. Und dass man seine bestehenden Managementansätze in Frage stellt, muss nicht alles selber entwickeln. kann auch im Sinne von Open Innovation mit anderen Partnern zusammenarbeiten. Ich kann die Möglichkeiten der digitalen Transformation nutzen, um wieder den Ressourcenverbrauch zu senken, eine Lösung schlanker zu machen. Es gibt 1000 Wege mittlerweile. Deswegen zählt das Thema fehlende Ressourcen eigentlich nicht wirklich. Ich verstehe, dass viele Unternehmen nicht genug Kapital haben, Investitionsmittel etc. etc. Aber es gibt mittlerweile auch Kompensationsmöglichkeiten. Und ich kann nur dazu anraten, auch stärker in diesen Bereich hineinzugehen, denn aus Ressourcenknappheitsgründen, aus finanziellen Entwicklungen, aus den Gegebenheiten um die Weltbevölkerung etc., Ernährungssicherheit etc. Also dieses ganze Thema, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, wenn wir all diese, das sind enorme Chancen.
Ja.
Wenn man diese Chancen liegen lässt, dann kann man nur sagen, man ist selber schuld.
Ja, also da bin ich ganz bei dir. Du hast es jetzt echt wundervoll zusammengefasst. Also es gibt Chancen. Ich sagte immer, kommt von der eigenen Komfortzone raus. Es bedeutet natürlich Arbeit, aber selbst die Produkte, die Unternehmen unter Hightech-Produkte, die Unternehmen entwickelt haben, haben sie ja auch nicht von heute auf morgen entwickelt. Und sich die Zeit zu nehmen, sich die Zielgruppen genau anzuschauen, Produkte dafür zu entwickeln, die gibt es. Und in der heutigen Zeit, wie du es schon sagst, mit digitalen Transformationen, die Möglichkeit, sich zu vernetzen, ist heute viel, viel anders als vor 20, 30 Jahren. Und diese Chancen sollte man und muss man nutzen, weil man kommt nicht drum herum mittlerweile als Unternehmen. Wenn man guckt, wo China in ein paar Jahren sein wird, wo Indien in ein paar Jahren sein wird, diese zwei großen Länder, die einfach einer der größten Volkswirtschaften sein werden, mit den Bedürfnissen der Menschen, die dort leben, werden dort eben halt anders bedient als vielleicht hier.
Gute Chancen.
Ja, vielen Dank. Also wir haben jetzt sehr ausführlich und sehr detailliert über dieses Thema gesprochen. Ich merke deine Leidenschaft, was ja auch wichtig ist und richtig ist. Und ich glaube, wir könnten uns noch viel, viel länger darüber unterhalten. Ich merke auch, dass es in mir darüber brennt, dass dieses Thema mich interessiert und ich auch gerne mehr darüber machen will. Das ist auch der Grund, warum ich diese Podcast-Reihe einberufen habe. Das letzte Mal ging es um Mode, nachhaltige Mode, ne? Cradle to Cradle. Aber das geht jetzt hier wirklich um klare Produktentwicklung für eine ganz spezifische Zielgruppe, die eben weltweit existent ist. Also in Industrie oder ich habe neue Begriffe, Centerländer und Non-Centerländer eben existent sind. Und die man nicht unterschätzen darf, auch im eigenen, auf dem eigenen Markt nicht.
Ja. Ja, freut mich. Das hat auch mir Spaß gemacht. Und es wäre vielleicht mal eine Überlegung, dass du dich auch für eine englische Variante entscheidest. Also wir könnten ja mal bei Gelegenheit ja auch ein ähnliches Gespräch auf Englisch führen.
Ja.
Dann hättest du ja auch eine weltweite Audienz. Im Moment bleibt sie ja
Ja.
die Dachregion zugänglich, aber wir könnten ja etwas für die internationale Audienz machen.
Ja, da bin ich sofort bereit, mache ich auch gerne. Und das hat auch eine ganz bestimmte Grund, warum ich das gerade diese, also das letzte, dieses und noch eins auf Deutsch machen werde, damit es einfach für diejenigen, die es jetzt auch gerade hauptsächlich betrifft, auch in meiner Zielgruppe und dass die das auch klarer verstehen, ohne dass ich jetzt irgendwie unterstellen will, aber ich glaube, das ist einfach in der Muttersprache zu hören für die Zielgruppe fast einfacher ist
ja.
und klarer ist. Und ich bin sofort, vielen Dank für das Angebot, das nehme ich sofort an. Und wir machen da gerne nochmal eine zweite Session daraus und gerne auch auf Englisch, die vielleicht anknüpft an dem, was wir bis jetzt hier besprochen haben, dass es da vielleicht auch nochmal neue Dinge gibt. Jetzt danke ich dir erstmal ganz herzlich für deine Zeit, für deinen Input und für die echt sehr, sehr hilfreichen Aspekte zu diesem Thema. Herzlichen Dank.
Ich danke dir auch. Okay. Hat Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.